Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Ich habe eine App entwickelt, wo Leute ihren Job, ihre Arbeit, die sie aktuell haben, einfach direkt miteinander tauschen können. Wir haben es tatsächlich mit der Idee sogar bis in die Höhle der Löwen geschafft, hatten dort auch eine ziemlich gute Ausstrahlung, eine gute Reichweite. Diese ganze Mobilität, Arbeitsmobilität mit Pendeln, das haben wir lange als eine Art Fortschritt angesehen. Aber es schadet nicht nur auf ökologischer Sicht, also die ganzen CO2-Bilanzen, die dadurch eine Katastrophe sind, auch die Infrastrukturen, die belastet werden, schadet nicht nur dort, sondern auch dem Mensch, weil es einfach eine gesundheitliche Belastung ist, eine psychische, eine physische Belastung ist, aber auch den Gemeinden, in denen die Menschen leben. Weil was passiert denn, wenn die Menschen morgens und abends eine Stunde zur Arbeit fahren? Fehlt ihnen diese Zeit, um sich in ihre Gemeinde einzubringen? Also es wird hektisch, vielleicht die Kinder vom Hort oder von der Schule abzuholen. Und wir wollen das ein Stück weit wieder zurückbringen und sagen, Leute, der Vorteil des Jobtausches ist der, dass ihr Leben und Arbeiten wieder in einen für euch handelbaren Wirkungskreis bekommt. Wir können den Leuten keine super neuen, tollen Berufe geben, aber wir können ihnen einen Job geben, der einfach besser zum Leben passt.
You work chat.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast. Freue mich sehr, dass Felix heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Schönen guten Morgen, Gabriel. Vielen Dank für die Einladung und beste Grüße zurück aus Chemnitz.
Ja, schön, dass du da bist, Felix. Wir haben uns heute Morgen schon so ein bisschen durch die Technik gekämpft, aber das kann uns nicht stoppen, oder?
Das kann uns überhaupt nicht stoppen. Chemnitz ist zurzeit Kulturhauptstadt Europas. Wir sind voll im Drive, uns kann nichts stoppen.
Ja, ich kenne Chemnitz ja auch noch aus alten Zeiten, aus DDR-Zeiten. Ich bin ja auch altes Ostkind, könnte man sagen, oder Wendekind, sagt man heutzutage auch. Und außerdem verbinde ich mit Chemnitz natürlich das legendäre Splash-Festival, was da früher stattfand. Da waren wir natürlich auch mal. Und jetzt ist es für viele die Kulturhauptstadt. Und da wollen wir heute mal schauen, was da so geht, beziehungsweise was ihr da auch so veranstaltet. Wir starten mit der Einstiegsfrage. Felix, wie würdest du meiner 12-jährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
Wie würde ich das deiner 11-jährigen Tochter erklären? Ganz einfach. Ich habe eine App entwickelt, wo Leute ihren Job, ihre Arbeit, die sie aktuell haben, einfach direkt miteinander tauschen können. Wie ein Spielzeug oder ein Computerspiel, was man nicht mehr braucht oder nicht mehr möchte oder was einem nicht mehr so passt, kann man da ganz einfach gegen ein anderes eintauschen.
Ja, interessant. Wir haben hier in diesem Podcast seit gut 7 Jahren, 7,5 Jahren schon über die unterschiedlichsten Facetten der Arbeitswelt gesprochen, über Recruiting, über Employer Branding und über die Frage, wie man zukünftig organisiert. Aber es ging noch nie um Jobtausch, von daher freue ich mich, mit dir zu sprechen. Gib uns doch mal einen Background von deiner Story.
Total gern. Ich komme aus Chemnitz bzw. aus dem Vorort, bin da quasi hier in der Region groß geworden. Habe auch in Chemnitz studiert, ganz klassisch eine Art Maschinenbau, Automobilproduktion, um genau zu sein. Und war auch immer hier in Chemnitz oder Umgebung. Ich hatte das Glück und das Privileg, während des Studiums ein bisschen in der Welt rumzukommen, zu arbeiten, durfte da von Singapur bis Südafrika und Portugal einiges erleben. Also direkt nach dem Abi, wie gesagt, Singapur, dann ein halbes Jahr in Südafrika, meine Studienabschlussarbeit durfte ich in Portugal schreiben. Und das hat mich dann schon sehr geprägt, um einfach zu sehen, okay, wie funktioniert Arbeit, wie funktionieren so Arbeitskulturen auch in anderen Teilen der Welt.
Ja, lass uns da gern kurz nochmal bleiben bei Singapur. Was hast du da erlebt? Wie hast du auch Arbeit dort kennengelernt in dieser Kultur?
Also Arbeit war dort ein sehr zentraler Punkt und sehr gespalten. Also es gab natürlich einerseits in Singapur die Schicht an Arbeitenden, die sehr gut bezahlte Jobs hatten, von Managerposten bis sag mal wirklich so top bezahlte Jobs. Die haben natürlich dort ein super Leben, leben in Zentrum, in der Hochhäusern. Da war das schon sehr prägend. Auf der anderen Seite hast du dort eine Arbeiterschaft, die dann quasi in den Randgebieten lebt, die sehr, sehr viele Stunden arbeitet, also von Taxifahrern bis Mitarbeitenden in Food Courts. Also das wird schon eine sehr große Kluft, die aber irgendwie zusammengreift. Weil das kann ich jetzt nicht genau beurteilen, ob es daran zusammenliegt, aber was mir dort besonders gut aufgefallen ist, dass die Grundbedürfnisse, die man so in einem Zusammenleben braucht, dort gut abgedeckt waren. Das heißt, öffentlicher Nahverkehr, U-Bahn, selbst Busse haben super funktioniert, waren total erschwinglich. Essen gehen, also so ein Food Courts essen gehen war total erschwinglich und auch Trinkwasserqualität war super, sodass, sag mal, diese absoluten Basics für alle gleich waren und das fand ich schon ziemlich cool, weil das funktioniert hat, das hat alles durchmischt und am Leben gehalten.
Wie hast du dich dann orientiert, was du beruflich machen willst? Hast du das mit anderen besprochen? Hast dich belesen, recherchiert oder hast du dir das einfach selbst überlegt?
Das war tatsächlich eine ganz persönliche Sache. Ich, wie schon gesagt, habe in Chemnitz Maschinenbau studiert, habe dann nach dem Studium einen Job gesucht und wäre dann fast in Stuttgart gelandet, habe dann aber auf dem letzten Drücker hier in Merane, vielleicht hört jemand aus der Gegend zu, die kennen das, einen Job gefunden, ist etwa 35, 40 Kilometer von Chemnitz entfernt und war ich sehr happy, weil ich natürlich zu Hause bleiben konnte oder in Chemnitz bleiben konnte und war dann klassischer Berufspendler. Also jeden Tag Stunde, anderthalbe war ich im Auto, was mich am Anfang überhaupt nicht gestört hat. Wie gesagt, die Alternative wäre Stuttgart gewesen. Und irgendwann war es aber so, dass ich festgestellt habe, einerseits die Stunde, anderthalbe, das sind jede Woche 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden, die ich im Auto verbringe, die mir niemand bezahlt, die ich auch nicht irgendwo ausgeglichen bekomme. Und habe dann halt so angefangen, drüber nachzudenken, welchen Sinn diese Mobilität eigentlich hat. Und ich glaube, wenn man dann schon mal in so einen Modus verfällt, merkt man, okay, das ist nicht optimal. Das war aber noch nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt war, irgendwann auf meinem Weg zur Arbeit habe ich gemerkt, dass ich morgens exakt die gleichen Leute treffe wie zum Feierabend auch. Also die Leute, die mir morgens auf dem Weg zur Arbeit entgegenkommen, entkommen mir auch entgegen, wenn ich nach Hause fahre. Und da hatte ich mir irgendwann überlegt, unter diesen Hunderten von Menschen muss doch irgendjemand sein, der was Ähnliches arbeitet wie ich, aber eben da, wo ich lebe und ich wiederum arbeite, wo der oder diejenige leben. So, und wenn wir den Job, den wir haben aktuell, einfach miteinander tauschen könnten, dann könnten wir beide wieder dort arbeiten, wo wir leben, könnten uns diese ganze Fahrerei sparen und alles, was damit verbunden ist und hätten quasi eine Win-Win-Situation für alle.
Pendler, verbindet euch.
Ja, Pendler in aller Nation, verbindet euch, genau. Ich habe aber in dem Atemzug auch festgestellt, selbst wenn das so wäre, würden wir nie davon erfahren, weil ich kann die Leute ja schlecht auf der Straße anhalten und fragen, hey, was arbeitest du, passt das, wollen wir tauschen? Geht ja nicht. Sodass unsere Jobs, die wir aktuell haben, unsichtbar sind am Arbeitsmarkt. Also niemand kann auf diese aktuell besetzten, latent wechselwilligen Jobs zugreifen. Und so ist die Idee von Jobswap.io entstanden. Ich habe gesagt, wir brauchen eine Plattform, wo wir sowohl wechselbereite Menschen als auch deren aktuelle Jobs sichtbar machen und somit dezentral handelbar, also tauschbar machen. Und die Idee ist dann gewachsen und dann haben wir Jobswap.io ins Leben gerufen.
Man würde ja eigentlich vermuten, dass die großen Jobplattformen wie Indeed und Stepstone und wie sie alle heißen, Instafo, es gibt ja mittlerweile wirklich viele, dass die sich mit diesem Thema vielleicht auch schon beschäftigt haben. Aber da scheint noch nichts gewesen zu sein.
Die haben in der Richtung tatsächlich noch nichts. Die konzentrieren sich in der Regel auf offene Stellen. Das ist quasi das eine, was es gibt. Die ganzen Stellenbörsen haben natürlich super viele unterschiedliche Möglichkeiten, dort aktiv suchende Menschen mit offenen Positionen zu matchen. Also vom Tinder-typischen Swipe bis hin zu ganz normalen Stellenportalen, große, kleine. Da gibt's wahnsinnig viel Möglichkeiten, aber eben nur offene Stellen, keine Stellen, die aktuell noch besetzt sind. Das ist mir dort aufgefallen. Und auf der anderen Seite basiert dort, wenn man es mal aus Unternehmenssicht betrachtet, natürlich auch sehr viel auf Abwerbeversuchen. Also man versucht natürlich als Unternehmen gute Leute zu finden und die dann von anderen Unternehmen abzuwerben. Im besten Falle. So, das ist quasi nur eine Verschiebung der Kapazitäten und Potenziale, die wir haben. Bei einem Jobtausch profitieren alle Seiten. So, natürlich hat jedes Unternehmen dann eine Person, die das Unternehmen verlassen möchte. Aber durch den Tausch kriegen die ja gleichzeitig jemanden, der zu dem Unternehmen möchte. Die Stelle kann sofort neu besetzt werden und es entsteht im Prinzip keine Lücke, sodass auch dort einerseits diese offenen Stellen bei uns nicht im Fokus stehen mit dem Jobtausch und andererseits auch dieser Abwerbegedanke ein Stück weit in den Hintergrund rückt und mehr so ein kooperativer Gedanke da entsteht.
Nur interessiert mich natürlich, wie ihr es angegangen seid. Jetzt hat man erstmal eine gute Idee und sieht, das gibt's noch nirgends. Wie habt ihr es gestartet?
Wir sind da ganz unspektakulär vorgegangen. Wir haben uns natürlich überlegt, okay, was brauchen wir? Also was ist uns wichtig? Was ist den Menschen, die sich bei uns dann anmelden sollen, was müssen wir für die bereitstellen? Und da haben wir natürlich erstmal festgestellt, okay, wenn jemand im Job ist, wenn jemand im Beruf einen Beruf hat und will sich beruflich verändern, dann geht man damit nicht in der Regel erstmal nicht hausieren. So, man macht das trotzdem in einem geschützten Rahmen. Das heißt, wir haben die Plattform so gebaut, dass man dort seinen aktuellen Job, den man hat, anonym anbieten kann. Also man tritt nicht mit Klarnamen auf und Profilbild, wie das vielleicht von LinkedIn und Co. bekannt ist, sondern man ist anonym. Man gibt im Prinzip an, was man macht, also welchen Beruf man hat, in welchem Ort man den ausübt. Und wo man gerne arbeiten möchte, also in welchem Ort man lieber arbeiten möchte. Und dann haben wir einen Matching-Algorithmus dahinter gebaut.
Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass nicht alle, die interessiert sind an so einem Angebot, auch den Mut haben, sozusagen das anzugeben. Denn das möchte man ja vielleicht eher vermeiden, dass der Chef oder die Chefin das sieht, dass man da irgendwie auf dem Sprung ist sozusagen. Ne? Also wie seid ihr da vorgegangen?
Richtig, da hast du vollkommen recht. Das ist einerseits ein bisschen schade, weil es natürlich auch so eigentlich eine Grundlage dafür, dass es so ist, eine Angstkultur ist, die vielleicht im Unternehmen herrscht. Aber an dem Punkt sind wir halt aktuell noch. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es ist wichtig, dass die Menschen, die sich beruflich verändern wollen, einfach geschützt sind und anonym dort schauen können. So, und du hast recht, man will das natürlich auch seinem eigenen Arbeitgeber nicht sofort irgendwo auf die Nase binden, obwohl das häufig auch Gründe sind, die ja gar nicht am Arbeitgeber liegen. Also es kann ja trotzdem sein, dass der Arbeitgeber Dinge macht und die den Job per se zufriedenstellend machen. Dass man sagt, der Job passt, aber es passt einfach nicht mehr zu dem rundherum. Es kann ja sein, man hat sich verliebt, man hat geheiratet, man hat ein Haus gebaut, man verändert sich irgendwo und der Job passt einfach nicht mehr zum Leben. Und das sind Dinge, die ein Arbeitgeber oder ein Unternehmen auch nicht beeinflussen können. So, da wäre es mir natürlich lieb, wenn das offen kommuniziert würde, dass man sagt, hier, liebes Unternehmen, ich würde mich gerne beruflich verändern, ne? Plus, dass ihr Bescheid wisst, ich bin nicht heute Morgen weg, ich kündige nicht Resturlaub, Krankenschein, aber ich würde einfach gerne wieder arbeiten, so dass es besser zu meinem Leben passt. Und wenn man das offen und ehrlich kommuniziert und da eine offenere Kultur hätte, würde das natürlich mir vieles vereinfachen.
Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie viele Leute sind dann auch überhaupt eure potenziellen KundInnen? Also wie seid ihr da vorgegangen, um so einen Bedarf zu ermitteln? So eine Zielgruppenanalyse oder Marktanalyse macht man ja vielleicht auch ganz am Anfang. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass das viele interessiert. Wie habt ihr das gelöst?
Also erstmal muss man vielleicht nur sagen, dass das Potenzial des Jobtauschs enorm hoch ist. Also mal so ein paar Kurzzahlen, Daten, Fakten, bevor wir wieder in Plausch kommen. Wenn man mal bedenkt, was je nach Statistik, je nach Studie, die man heranzieht, an Menschen wechselbereit sind, also wie viele Millionen das sind, wenn man sich anschaut, wie viele offene Stellen es gibt, dann kann man etwa davon ausgehen, dass die Anzahl an besetzter Stellen, die aber potenziell frei werden, etwa 30 Mal höher ist als das, was es an offenen Stellen gibt. Das heißt, allein dort, wenn wir diese Stellen mit betrachten, würden wir die Möglichkeiten, die es aktuell gibt, verdreißigfachen. Und gleichzeitig ist auch das Potenzial des Tauschens extrem hoch. Also es sind natürlich so immer die Fragen, woher weiß ich denn, ob das passt und ich mache ja was ganz anderes. Das Potenzial des Tausches ist auch sehr, sehr groß. Natürlich, und so ehrlich müssen wir sein, es wird niemand, der vielleicht einen Metallberuf arbeitet, mit einem Floristen oder einem Waldarbeiter abtauschen. Ja, also es ist schon so gedacht, dass das dann ähnliche Berufe oder vergleichbare Berufe sind, die tauschen. Aber selbst wenn man das berücksichtigt, ist das Tauschpotenzial auch enorm. Wir haben zusammen mit dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung haben wir Pendlerströme ausgewertet. Raum Chemnitz, aber auch ein bisschen weiter. Und dort sind wir im Schnitt bei etwa 50% Tauschpotenzial von Pendlern gewesen. Also 50% der Menschen, die sich täglich begegnen könnten, ihren Job tauschen, wenn man Wohn- und Arbeitsort betrachtet, sowohl das Berufsfeld und die Qualifikation. Also das ist erstmal laut Daten ein enormes Potenzial.
Ja, Felix, dann ist natürlich die Frage, wie man so eine gute kleine Idee groß macht. Man braucht irgendwie Leute, die das gut finden. Man muss die Idee in die Welt tragen. Wie seid ihr das angegangen? Außer diesem Podcast natürlich.
Tatsächlich haben wir zunächst erst einmal auf ganz, ganz klassische Werbung gesetzt. Ja, also wir haben die üblichen Kanäle bespielt, wir haben Blogartikel geschrieben, wir haben Performance-Marketing gemacht, wir haben auch mal Straßenwerbung geschalten. Wir haben es tatsächlich mit der Idee sogar bis in die Höhle der Löwen geschafft, hatten dort auch eine ziemlich gute Ausstrahlung, eine gute Reichweite. Also haben da schon ganz klassische Wege versucht.
Habt ihr eine Ausstrahlung gehabt? Ich habe ja auch schon von einigen gehört, die dann da waren und das wurde nicht ausgestrahlt. Das scheint nicht ganz sicher zu sein.
Das ist richtig, das ist nicht ganz sicher. Die wollen natürlich auch gucken, dass sie da eine gute Show hinkriegen und wenn es dann nicht in den Plan passt oder ins Programm, dann kann es schon sein, dass man da zwar dort war, aber nicht ausgestrahlt wird. Das stimmt, ja.
Erzähl doch mal von dem Erlebnis. Wie war es denn da zu pitchen von Maschmeyer und Co.?
Ja, das war tatsächlich sehr angenehm. Also für uns natürlich riesenaufregend.
Ja, klar.
Also man ist dann wirklich auch eine ganze Zeit in einem absoluten Ausnahmemodus. Aber es hat alles in allem super geklappt, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die ganzen Leute, sowohl die Löwen als auch die ganze Crew, die da rundherum mit tätig ist, kümmern sich super um einen. Also es hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht.
Gab es auch so einen Moment, wo du dachtest, jetzt steht's auf der Kippe oder jetzt ist es unklar? Die versuchen einen ja auch ein bisschen zu grillen und ein bisschen herauszufordern dann. Die fragen ja dann auch nach und schauen, wie safe ist das Ganze, wie überzeugt ist er, hat er das durchgerechnet und so weiter. Haben die dich da so ein bisschen in Schwitzen auch gebracht?
Also ich glaube, wenn man kein Profi ist, so wie wir das sind oder so wie ich das bin, schwitzt man, glaube ich, schon in dem Moment, wo man auf die Bühne vor die Kameras tritt. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Natürlich wussten wir aufgrund von den ganzen Gesprächen, die wir schon vorher geführt hatten, welche Fragen mit Sicherheit kommen werden.
Ja.
So, und da wir haben uns da gut vorbereitet, haben da auch im Team extrem viel Energie reingesteckt, waren dann zum Glück auch gut vorbereitet und dass es so einen kritischen Punkt gab, wo man sagen, okay, jetzt haben wir es irgendwie verrissen, den hatten wir tatsächlich nicht.
Wie ging es denn aus?
Wir haben in der Show haben wir einen Deal mit Carsten Maschmeyer bekommen und haben dann quasi in den Nachverhandlungen, beziehungsweise geht es ja dann erst richtig los, haben wir weitere Gespräche geführt, auch mit anderen Investoren und hatten dann zusammen entschieden, dass es so, wie es in der Show abgemacht war, im aktuellen Rahmen nicht passt und sind dann nicht zu einer Zusammenarbeit gekommen.
Okay, wollte er zu viele Anteile haben?
Nee, also das, was in der Show dann besprochen wird, das ist dann fix. Da kann man dann nicht hingehen, also wir können dann nicht hingehen und sagen, wir wollen das Dreifache an Geld.
Nee.
Und die Löwen können dann auch nicht hingehen und sagen, wir wollen das Dreifache an Anteilen. Aber es geht dann einfach darum, okay, wie einfach nochmal die Tiefe zu gehen, was man natürlich dort auf der Bühne nicht kann.
Ja.
Und da haben wir gesagt, okay, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, auch was unsere Entwicklung anbetrifft. Und sind dann im Nachhinein nicht zusammengekommen.
Aber das scheint ja schon so ein Marketing-Hack fast zu sein. Also nicht wenige Startups wollen ja auch einfach in diese Show, um dann zu erzählen, wir waren da. Das sieht man ja auch im Einzelhandel, dass Produkte dann in den Verkauf gebracht werden, wo dann einfach steht, bekannt aus Höhle der Löwen. Also hat euch das in irgendeiner Form auch für eure Bekanntheit geholfen?
Ja, also natürlich ist das was, was uns so erstmal keiner mehr wegnehmen kann. Wir können halt sagen, klar, wir waren im Fernsehen. Du hast aber genau das Richtige angesprochen. Das ist tatsächlich für Produkte, die dann einen Tag nach der Ausstrahlung in den Regalen stehen, ein extrem hilfreiches Tool. Ja, es wissen natürlich auch die Löwen, die dann natürlich das dann auch super platzieren können. Und wenn du Montagabend dein Produkt super promoten kannst und hast das am nächsten Tag, dienstags in den Regalen stehen, das ist überragend. Bei uns war es ein bisschen komplizierter, weil wir halt einfach kein Produkt haben, was man verkaufen kann.
Ja.
Sondern wir haben etwas, wir haben einen Prozess, wir haben eine Möglichkeit geschaffen, die den Menschen da draußen an sich helfen soll. Und das ist nichts, was man mit einem cleveren Social oder mit einem cleveren Marketing-Funnel irgendwo in einen Online-Shop packen kann und zu gucken, wo platziere ich am besten den jetzt Kaufen-Button, dass es gut funktioniert. Das klappt einfach bei uns nicht, weil Arbeit natürlich immer noch was ist, was für sehr Persönliches ist, was sehr wohl durchdachtes ist, auch und vor allen Dingen auch bei uns im Osten noch extrem an ein Sicherheitsbedürfnis gekoppelt ist, was man einfach nicht von heute auf morgen wie eine neue Tasse oder irgendwas sich kauft und zulegt und konsumiert, sondern es ist etwas, jeder, der sich schon mal beruflich verändert hat, weiß, dass man wacht in der Regel nicht morgens auf und sagt, heute kündige ich, sondern das ist so ein schleichender Prozess. Da muss ich was entwickeln. Da muss man erkennen, dass man was verändern möchte. Man muss die Wege finden und schließlich muss man den Schritt gehen. Also deswegen ist das für uns, für die Bekanntheit schon sehr cool gewesen. Aber es hat jetzt, sag ich mal, nicht zu unendlichen Verkäufen beigetragen. So, und das ist auch so eine Erkenntnis, die wir halt daraus haben. Wir können zwar die Plattform und das Matching zur Verfügung stellen, was wir mittlerweile auch sehr, sehr gut gemacht haben. Es ist aber trotzdem noch ein Prozess, der extrem neu ist. Also den gibt es einfach so noch nicht. Der ein sehr privates Thema bei den Menschen anspricht und der einfach auch begleitet werden muss. Und deshalb ist der Aufwand oder beziehungsweise also das, was dann über die Plattform hinaus an, sag ich mal, Kommunikation, Sensibilisierung, Aufklärung, Empowerment stattfinden muss. Man muss ja halt die Menschen auch dazu befähigen, zu sagen, hey, ich nehme das selbst in die Hand und ich tausche mit jemandem meinen Job. Wesentlich größer als ein einfacher Verkaufsfunnel.
Also vielleicht bräuchtet ihr auch noch, oder mit Sicherheit bräuchtet ihr auch noch weitere starke Partner, die das irgendwie pushen können oder irgendwo andocken können. Also vielleicht auch so eine Bundesagentur für Arbeit, die haben ja auch einen Bereich mit Jobs. Ich glaube, das sind bisher auch die klassischen Jobs, die einfach frei sind. Sind das so Richtungen, in die ihr auch denkt?
Jein, also natürlich die Bundesagentur für Arbeit hat natürlich extrem viel Präsenz, wo ich aber der Meinung bin, deren Aufgabe ist es wirklich, Menschen, die keinen Job haben, in Jobs zu bringen, die offen sind. Und dem würde ich die Kernkompetenz gar nicht absprechen. Ich sehe das eigentlich kooperationstechnisch in einer anderen Richtung, und zwar im Bereich der Regionalentwicklung, der Infrastrukturentwicklung. Ich sag mal, den Job tauschen ist ja das eine. So, und so ehrlich muss ich sein, wenn jemand einen Job hat oder einen Beruf hat, der ihn jetzt per se von der Tätigkeit her nicht super glücklich macht, dann wird der oder diejenige auch nach dem Tausch in dem Beruf nicht diese absolute Top-Zufriedenheit haben. Also wenn du einfach was gelernt hast, weil du gesagt hast, ich muss das jetzt machen, bist jetzt 10, 15 Jahre im Betrieb oder in dem Beruf und merkst, dass dich das nicht super glücklich macht, dann wird nach dem Tausch wahrscheinlich sich an der Situation, an der Arbeit selbst nicht viel ändern. Aber was passiert? Was ist der Nebeneffekt? Was ist das, was wir eigentlich hervortragen wollen? Wir wollen das Leben und Arbeiten wieder in einen gemeinsamen Wirkungskreis kommen. Also, dass man im Prinzip wieder dort arbeitet, wo man lebt. Diese ganze Mobilität, Arbeitsmobilität mit Pendeln, mit draußen rumfahren, das haben wir lange als eine Art Fortschritt angesehen, aber es schadet. Es schadet nicht nur auf ökologischer Sicht, also die ganzen CO2-Bilanzen, die dadurch eine Katastrophe sind, auch die Infrastrukturen, die belastet werden, das schadet nicht nur dort, sondern auch dem Mensch selbst, weil es einfach eine gesundheitliche Belastung ist, eine psychische, eine physische Belastung ist, aber auch den Gemeinden, in denen die Menschen leben. Weil was passiert denn, wenn die Menschen morgens und abends eine Stunde zur Arbeit fahren? Fehlt ihnen diese Zeit, um sich in ihre Gemeinde einzubringen? Also es wird hektisch, vielleicht die Kinder vom Hort oder von der Schule abzuholen. Es bleibt keine Zeit, um sich vielleicht im lokalen Verein, in der Feuerwehr, im Ehrenamt zu engagieren. Das ist immer das, was als erstes zu kurz kommt. Und wir wollen das ein Stück weit wieder zurückbringen und sagen, Leute, der Vorteil des Jobtausches ist der, dass ihr Leben und Arbeiten wieder in einen für euch handelbaren Wirkungskreis bekommt, und so der Mehrwert entsteht. Also wir können den Leuten keine super neuen, tollen Berufe geben, aber wir können ihnen einen Job geben, der einfach besser zum Leben passt. Und da wollen wir hin, und das ist eben der große Aufwand, den wir haben. Und das sehe ich aber halt als eine Art regionale Strukturentwicklung, wo das über höhere Instanzen, Kommunen, Verbände einerseits legitimiert, andererseits gefördert werden könnte.
Wir hatten ja noch vor 3 Jahren etwa in der Pandemie, hatten wir ja so ein bisschen diese neue Hoffnung, sagen wir mal, von Work from Anywhere. Das passt dann auch mehr zum Leben, lässt sich besser vereinbaren, wir können mehr remote arbeiten. Mittlerweile lerne ich wieder Leute kennen, die 2 Stunden von Rostock nach Berlin täglich pendeln. Kenne ich jemanden, der das lange gemacht hat. Ich habe in Berlin auf einer Veranstaltung einen VW-Manager kennengelernt, der in Berlin wohnt und jeden Tag nach Wolfsburg fährt mit dem Auto und zurück. Und das wird gemacht, weil es auch ein Stück weit erwartet wird von den Unternehmen, die das ja auch ein Stück zurückgedreht haben. Und am Ende ist natürlich die Frage, was macht uns als Menschen auch glücklich und gesund? Also dieses ewige Pendeln, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, ist nichts, was auf den Dauerzustand für alle gut ist. Wer das individuell mag, kann das natürlich tun. Aber gerade wenn man dann noch Familie hat, ne, wir beide haben heute Morgen auch schon drüber gesprochen, dann ist das jedenfalls gut, wenn man das vereinbaren kann. Was ist denn aktuell so die größte Nuss, die ihr knacken müsst? Die größte Hürde, die ihr nehmen wollt?
Würde ich gleich drauf kommen. Ich würde gerne nochmal einen Satz, den du oder ein Thema, was du angesprochen hast, aufgreifen, wenn ich darf.
Ja.
Du hast gesagt, nach der Pandemie hatten wir so diesen großen, ich sag mal, New Work Schub, was man vielleicht so ein bisschen sagen kann. Homeoffice war das Allheilmittel. Und wie das heute gehandhabt wird, lässt sich drüber streiten. Ich glaube schon, dass eine gewisse Präsenz, eine gewisse persönliche persönlicher Kontakt sehr, sehr wichtig ist, auch für einfach eine Arbeitskultur. Ich glaube, dass das komplett remote schwer abzubilden ist, aber das soll jetzt mal nicht das Thema sein. Was ich dort viel entscheidender finde, ist, dass nur ganz, ganz wenige, und damit meine ich Menschen ganz, ganz wenige Menschen in Berufen, davon wirklich profitieren konnten. Es gibt da so ein Phänomen, das nennt sich Anywheres and Somewheres. Also wir haben eine gesellschaftliche Trennung zwischen Anywheres von Menschen, die aufgrund ihrer Berufe überall arbeiten können. Und wir haben die Somewheres, die einfach aufgrund ihrer Präsenz vor Ort arbeiten müssen, weil es der Beruf verlangt, weil die zum Beispiel Pflege, da werden die Leute gepflegt dort, wo sie sind. Produktion, da müssen die Leute dort arbeiten, wo die Linie ist. Und das ist ein Riss, der aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen ist, weil alles, was unter dieser New Work Bubble, Blase so ein bisschen vermarktet wird, trifft eigentlich nur die Anywheres, trifft eigentlich nur die Menschen, die in der Cloud, über Zoom, in Dateien ihren Mehrwert stiften und die quasi darüber Distanzen überbrücken können. Aber das sind vielleicht 15-20% der Bevölkerung. So, die restlichen 80%, die müssen einfach vor Ort sein. Und über die ist dieses ganze New Work, also zumindest was heutzutage unter New Work verstanden wird, über die ist das weggerollt wie eine Welle. Die konnten davon nicht profitieren. Also ein Bandarbeiter konnte nicht remote arbeiten oder konnte nicht ins Homeoffice gehen. Eine Pflegekraft, eine Krankenschwester konnte nicht ins Homeoffice gehen und kann das auch heute noch nicht. Und die können von diesen Instrumenten nicht profitieren. Und für die ist es extrem entscheidend, muss ich eine Stunde zur Arbeit fahren oder kann ich vielleicht 10 Minuten hinlaufen? Und für diese Leute, speziell für diese Menschen, wollen wir einen Mehrwert schaffen und sagen, für euch ist es New Work, für euch ist es eine Bereicherung und ein hilfreiches Werkzeug, wenn ihr einfach lokal arbeitet und so euren Alltag besser geregelt bekommt.
Wobei es für mich natürlich am Ende auch um eine gewisse Flexibilisierung geht, die durch den Ort geregelt werden kann. Also wo bin ich, aber auch natürlich durch die Art und Weise, wie mache ich es. Ich hatte hier auch ein Klinikdirektor zu Gast, der erzählt hat, dass sie auch in ihrer Klinik neue flexible Arbeitsmodelle entwickelt haben, gemeinsam mit den Menschen, die dann natürlich nicht ins Homeoffice können, die aber trotzdem schauen, wie können sie anders arbeiten, wie können sie auch gemeinsam in Entscheidungen und Organisationen kommen. Aber in die Richtung wollen wir jetzt ja gar nicht gehen. Lass uns lieber nochmal über euch sprechen und über das, was ihr vorhabt. Vielleicht nochmal so ganz kurz, was ist so ein Ziel, was ihr euch vorgenommen habt, eine Richtung, in die ihr gerade geht, was steht dieses Jahr denn noch an?
Genau, also wir planen zwei Sachen. Wir wollen einerseits einen standardisierten Prozess entwickeln. Ja, das heißt, wir wollen wirklich dahin gehen, dass sowohl Jobtauschende als auch Unternehmen Tools, Pfade an der Hand haben, um selbst diesen Jobtausch durchzuführen. Das ist das eine, was wir wollen. Und wir wollen gern den ersten, sag mal, öffentlichen Jobtausch begleiten. Also wir suchen ein Tauschpaar, was bereit ist, den Job zu tauschen und das gerne auch dokumentieren möchte, weil wir zeigen wollen.
So wie Frauentausch macht ihr dann Jobtausch.
So wie Frauentausch.
Als Sendung. Macht dann eine TV-Sendung oder ein YouTube-Format.
Es gibt tatsächlich eine TV-Sendung, ich glaube in der Schweiz, die nennt sich Jobtausch, wo Leute wirklich 2-3 Wochen ihren Job tauschen. Aber bei uns ist es ja dauerhaft und nicht auf Klamauk aus, sondern dass die Leute dann auch wirklich sich hinstellen und sagen, ja, Beispiel, ich habe jetzt jede Woche 4 Stunden mehr Zeit, weil ich nicht im Auto sitze. Jetzt habe ich die Möglichkeit, was weiß ich, vom Dorffußballverein die C-Jugend zu trainieren. Also das sind so Beispiele, die wir suchen, die wir gerne zeigen wollen, dass die einfach funktionieren.
Ja, cool. Sehr schön. Felix, wir tun alles in die Shownotes, also schaut euch das mal an, folgt Felix auf LinkedIn und die Website ist natürlich auch mit drin. Kannst du abschließend noch ein Buch empfehlen, das dir gut gefallen hat?
Ja, kann ich. Und zwar, ich muss bloß kurz den, ich kann mir immer den Autor nicht merken. Und zwar Titel. Rutger Bregmann.
Ja.
Der hat 2 Bücher geschrieben. Einmal geht es um Utopien. Das andere, im Grunde gut, würde ich aber empfehlen, das besagt, dass wir als Menschen im Grunde gute Leute sind, dass wir uns nichts Böses wollen und das ist eigentlich auch so die Intention, die wir haben, dass wir uns die Jobs, die wir vielleicht haben oder die jemand anders hat, nicht wegnehmen wollen, sondern dass wir die im Guten miteinander tauschen wollen, um einfach das, was wir haben, besser zu verteilen.
Eine wunderbare Mission, eine wichtige Aufgabe. Ich finde das super, was ihr macht. Wünsch dir und euch da weiterhin viel Erfolg. Bleib gesund und halt mich mal auf dem Laufenden. Vielleicht sprechen wir mal in 1-2 Jahren darüber, wo ihr seid. Vielleicht ja auch nächstes Jahr auf dem Leipzig-Lauscht-Festival. Darüber kam ja übrigens auch dieser Kontakt zustande. Das ist ja auch schon wieder in Planung, wie ich gehört habe. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Von daher alles Gute.
Vielen Dank, Gabriel. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Mach's gut. Ciao.